Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit der legendären Schlussszene aus Blade Runner.
Ich habe Dinge gesehen, die ihr Mensch niemals glauben würde. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Seabeams gesehen, glitzernd im Dunkel, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. So wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.
Das Sterben eines Replikanten, der Gegenspieler des Blade Runner. Und dieser Replikant, diese Menschmaschine, wurde gespielt von Rutger Hauer. Er ist mit 75 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn in dieser Stunde. Außerdem stellen wir einen 15-stündigen Film vor, der mit dieser Länge tatsächlich auch in die Kinos kommt. Dann sind wir dabei, wenn Theaterintendant Martin Couget seinen Abschied in München feiert und dabei nochmal ordentlich austeilt, speziell gegen einen gewissen Kollegen. Dann bleiben wir noch in der Stadt und fragen, warum München unbedingt 250 Meter hohe Hochhäuser braucht, auch wenn sie von Herzog de Meuron kommen. Und gleich fragen wir, warum die Unterscheidung zwischen dem Wort rassistisch und dem Wort fremdenfeindlich nach der Tat von Wächtersbach so wichtig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Anschlag im hessischen Wächtersbach auf einen Mann aus Eritrea ist von jemandem verübt worden, der offenbar ein Rassist ist oder war. Denn er hat auf den Eritreer geschossen, weil er schwarz ist. Das war das einzige Merkmal, das den mutmaßlichen Täter interessiert hat. Also eine rassistische Tat oder eine fremdenfeindliche Tat? Und warum ist die Unterscheidung in diesem Fall so wichtig? Fremdenfeindlich, wenn man den Begriff genau betrachtet, kommt er aus der Perspektive des Täters, weil er jemanden als fremd betitelt. Und genau das wird von vielen kritisiert. Die Staatsanwaltschaft verwendet den Begriff und die Nachrichtenagentur dpa hat ihn auch verwendet. Am Telefon ist der Politikchef der dpa, Henning Otte. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Es wurde ja kritisiert, dass Sie zumindest zunächst den Begriff fremdenfeindlich benutzt haben, den auch die Staatsanwaltschaft benutzt. Warum haben Sie nicht gleich rassistisch gesagt?
Weil wir zunächst erstmal uns eine Tat anschauen und dann erstmal berichten, was geschehen ist und uns das Geschehen erstmal genau angucken und dann auch zitieren, was die Behörde, in diesem Fall die Polizei, sagt und das in ein Zitat setzen, weil wir die Tat sozusagen in dem Moment, wo das zu uns kommt, noch nicht kennen und dann erstmal überlegen müssen und die Tat einschätzen müssen, was bedeutet das für uns. Aber als Nachrichtenagentur können Sie nicht einfach ein Zitat einer Behörde, einer Polizei sozusagen einfach ändern, weil es Ihnen gut gefällt.
Das müssen Sie dann aber als Zitat auch markieren, wenn man so will, auch zum Beispiel in Überschriften. Es wurde ja kritisiert, dass Sie in einer Überschrift auch diesen Begriff fremdenfeindlich benutzt haben, ohne gleich das als Zitat zu kennzeichnen.
Absolut. Wir unterscheiden ja die Begriffe Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Das muss man vielleicht nochmal sagen. In diesem Fall ist das in der Tat nicht ganz sauber geschehen, aber auch bei einer Nachrichtenagentur, auch bei einer renommierten, arbeiten nur Menschen. Im ersten Moment ist das nicht ganz trennscharf geschehen, aber wir haben das dann sozusagen nachkorrigiert.
Es ist generell schwierig, glaube ich, mit Adjektiven, mit Attributen umzugehen für eine Nachrichtenagentur. Nach welchen Kriterien wählen Sie das eigentlich aus, gerade auch in solchen Fällen?
Als Nachrichtenagentur benutzen wir eigentlich ja gar keine Wertung. Also wir versuchen ja auch in der politischen Berichterstattung uns eines Kommentars zu enthalten. Und deshalb sind, wie Sie schon sagen, Adjektive relativ schwierig bei uns. Was jetzt diesen Fall fremdenfeindlich, ausländerfeindlich oder rassistisch angeht, haben wir aber eine klare Definition. Das können Sie bei uns im Handbuch intern können wir das nachlesen. Das wird im dpa-Blog diskutiert. Und hier gibt es eben eine klare Herangehensweise, was ist genau fremdenfeindlich, was ist rassistisch motiviert und wo trifft der Begriff Ausländerfeindlichkeit zu. Das ist im dpa-Space, wenn Sie so wollen, eigentlich auch bekannt.
Bleiben wir mal bei dem Begriff fremdenfeindlich, der ja von der Staatsanwaltschaft noch benutzt wird und von Ihnen am Anfang dann eben auch benutzt wurde. Das ist ja eine Perspektive, wo viele Kritiker sagen, das ist die Perspektive des Täters, andere als Fremde wahrzunehmen.
Absolut. Dieser Begriff vermittelt eben den Eindruck, dass eine Gewalttat verübt worden ist, weil jemand fremd war oder Opfer, also eine bestimmte Herkunft oder Eigenschaft hat. Und das ist eindeutig Täterperspektive und die wollen wir uns nicht zu eigen machen. Und sozusagen der Täter definiert quasi sein Opfer und seine durch seine negative Sicht. Und dementsprechend wollen wir dieses Wort in dem Zusammenhang nicht transportieren, wenn es rassistisch motiviert ist.
Bei welchen Gelegenheiten können Sie denn von fremdenfeindlich sprechen?
Naja, Sie müssen sehen, es ist ja was anderes, ob jetzt jemand angegriffen wird wegen seiner Hautfarbe oder seiner Religion, dann würden wir immer von rassistisch sprechen. Aber es kann ja auch zum Beispiel ein niederländischer Tourist, der durch Deutschland reist, angegriffen werden. Da wäre das sozusagen normal oder legitim, wenn man so will, von einem fremdenfeindlichen Angriff zu sprechen.
Dann müsste man aber wissen, dass dieser Tourist tatsächlich einen niederländischen Pass hat und keinen deutschen und einfach nur niederländisch spricht, holländisch spricht.
Ganz genau. Und das ist deswegen, jetzt komme ich zurück auf meine Antwort von vorhin, deswegen halten wir uns am Anfang sehr zurück, weil wir in solchen Stadien manchmal eben noch gar nicht genau wissen um die Identität und die Persönlichkeit dieses Menschen, der da Opfer einer Tat geworden ist.
Wie ist generell Ihr Eindruck, was so die Medienlandschaft angeht, auch nicht nur jetzt in Nachrichtenagenturen, generell der Umgang mit dieser Begrifflichkeit, gerade wenn es eben um Rassismus geht, um Rechtsradikalismus, um Ausländerfeindlichkeit? Hat sich da das Bewusstsein für Sprache verbessert, verändert?
Es gibt auf jeden Fall eine viel größere Sensibilität. Das liegt auch daran, dass eben in den sozialen Medien das sehr stark diskutiert wird. Wir jetzt als Nachrichtenagentur, ich kann jetzt erstmal nur für uns sprechen, wir gehen diesen Dingen auch nach, wenn wir öffentlich zum Beispiel kritisiert werden, wie jetzt auch bei Wächtersbach, dann nehmen wir die Kritik auf, überlegen intern, entsprechend unserer Richtlinien, haben wir das richtig gemacht, wie müssen wir das nacharbeiten, müssen wir möglicherweise unsere Definitionen neu anpassen, solche Dinge geschehen bei uns regelmäßig intern, aber man nimmt natürlich auch wahr, dass in anderen Medien das stärker gemacht wird. Wir sprechen uns zum Beispiel auch mit anderen Agenturen ab, wenn es um grundsätzliche Fragen geht zum Beispiel.
Haben Sie den Eindruck, dass diese sprachlichen Regelungen, wo vielleicht viele Kritiker sagen könnten, das ist Haarspalterei, aber dass genau diese sprachlichen Regelungen wichtig sind, um gesellschaftliche Realität wahrzunehmen?
Absolut. Also man spricht ja neudeutsch von Framing, dass bestimmte Gruppierungen oder Interessensgruppen sich einen Begriff zu eigen machen. Es gibt ja das schöne Beispiel, oder naja, schön ist es nicht, Asylgegner, Asylkritiker. Das ist mal von der sächsischen Polizei benutzt worden für Angreifer von Asylbewerberheimen. Und da gab es diese Kritik auch breitest an den Medien, dass sie am Anfang solche Begrifflichkeiten übernommen haben. Und das ist dann schnell angepasst worden. Und man hat sich da dann natürlich damit mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil das natürlich stark verharmlosend war.
Es weitet sich auch auf andere Bereiche aus, wenn man zum Beispiel Begrifflichkeiten wie rechtsextrem oder rechtspopulistisch umgeht, obwohl man vielleicht auch einfach nur Nazi sagen möchte.
Da sind wir auch, da gucken wir genau hin, auch ganz sensibel. Auch wir versuchen auch sehr transparent mit diesen Dingen umzugehen. Auch da gibt es klare Definitionen, die auch immer wieder angepasst werden müssen. Also da können Sie ja als Beispiel die AfD nehmen. Sind das Rechtspopulisten? Denken Sie nur an den Flügelvormann Höcke. Was vertritt der jetzt genau? Also für die AfD ein generelles Adjektiv oder Bezeichnung zu finden, ist ganz schön schwierig, weil diese Partei auch von mehreren Strömungen durchzogen wird.
Henning Otte, der Politikchef der Nachrichtenagentur dpa, über sprachliche Sensibilität und über die genaue Wortwahl. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Blade Runner, dieser große Klassiker, dieser Sci-Fi-Klassiker aus dem Jahr 82, der übrigens im Jahr 2019 spielt. Und dort gibt es einen großen Gegenspieler von Blade Runner, nämlich Roy Batty, den Replikanten, so eine roboterähnliche Maschine mit aber offenbar zutiefst menschlichen Zügen. Und dieser Gegenspieler des Blade Runner wird gespielt von einem Mann, von dem wir uns heute verabschieden müssen.
All those moments will be lost. in time. Like tears in rain. Time to die.
Tears in Rain und Time to Die. Rutger Hauer hat diesen Replikanten gespielt hier in der Schlussszene von Blade Runner. Rutger Hauer, der niederländische Schauspieler, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Und bevor wir über neue Filme reden, die in die Kinos kommen, das tun wir immer mittwochabends. Erst einmal erinnern wir an diesen Schauspieler mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Blade Runner, was hat sein Spiel in diesem Film so besonders gemacht?
Naja, ich meine, diese Szene, die wir eben gehört haben, hat ja Kinogeschichte geschrieben. Und was sie so besonders gemacht hat, ist, dass hier jemand um seine Künstlichkeit weiß, dass er ein von Menschen geschaffenes Wesen ist, aber er begreift sich trotzdem als Kreatur, er hat menschliche Gefühle. Und deshalb gehen wir in dieser Szene auch so mit. Und ich finde das ganz interessant aufgenommen. Wir sehen ja immer das Gesicht von Harrison Ford, der den Blade Runner spielt. Und er hat natürlich erst Angst vor diesem Hühn mit den blauen Augen, aber je mehr diese Hühner...
Die kämpfen ja auch vorher miteinander,
ja,
ne?
Ja. Beide sind dann ganz schön angeschlagen. Rutger Hauer blutet auch. Und man weiß nicht, ob das dann eben eine Träne ist oder ein Blutstropfen. Das ist schon auch sehr kitschig aufgenommen. Und deshalb eben über Harrison Ford kriegt man dann eben... Der wird dann so zur Identifikationsfigur. Und wir fühlen dasselbe wie er, dass dort jemand wirklich... geht, der nicht gehen sollte. Und der wirklich eben weiß, dass er auch Gefühle hat, aber dass wir Menschen ihm diese Gefühle einfach nicht zubilligen.
Was nicht einfach sein dürfte, als Schauspieler eine fühlende Maschine zu spielen. Aber jetzt mal jenseits von Blade Runner und dieser Schlussszene auch, und das war ja auch für ihn der Durchbruch auch Richtung Hollywood. Was erzählt uns die Karriere von Rutger Hauer?
Naja, Rutger Hauer war immer ein sehr physischer, ein sehr körperlicher Schauspieler, auch bei Blade Runner. Und so fing er auch an. Also sein Körper und die Körperlichkeit war immer Thema. Und sein erster Film, wo er international mit bekannt wurde, war 1973 Türkische Früchte von Paul Verhoeven, früher Film für ihn. Der ist ja mit Basic Instinct dann auch groß in Hollywood rausgekommen. Und das ist eben ja so ein richtiger erotischer Thriller, wo aber die Sexualität auch immer Thema ist. Und wenn man sich jetzt so die späteren Sachen in Hollywood von Rutger Hauer anschaut. Also er musste natürlich häufig den Bösewicht spielen, aber er hat dem auch immer eine andere Physis gegeben. Gerade ich muss an seinen Serienkiller denken in Hitchhiker. Das hat immer auch noch was so eine ganz eigene Art, ja, was sehr Dämonisches gehabt. Und er ließ sich eigentlich nie in dieses Stereotyp so packen.
Rutger Hauer, also im Alter von 75 Jahren ist er gestorben, der niederländische Schauspieler und eben auch ein Mann, der von Europa nach Hollywood gegangen ist, dort Erfolge gefeiert hat. Das erinnert ein bisschen zum Beispiel auch an jemanden wie Antonio Banderas, der ja auch von Europa nach Hollywood gegangen ist, dort Erfolge gefeiert hat, aber in diesem Fall wieder zurückkommt zu seinem alten Freund, dem großen Regisseur Pedro Almodovar, in dem neuen Film von Pedro Almodovar, nämlich Leid und Herrlichkeit, in Cannes, ein Riesenerfolg. Und wir haben uns mit Antonio Banderas unterhalten und haben ihn auch über die Regieanweisungen seines Freundes, also des Regisseurs, ausgefragt.
Es geht um die Art und Weise, wie man die eigene Stimme manipuliert, sodass sie natürlich und doch glamourös und sonor klingt. Es geht um die Veränderung der Körpersprache, um Schauspielerei eben. Und all das mochte Almodovar nicht. Wo bist du, Antonio? Fragte er. Ich sagte, ich bin hier. Aber er meinte, er könne meine Präsenz nicht fühlen. Er wollte nicht das Spiel sehen, das für die Fans funktioniert, für ein Mainstream-Publikum. Er wollte einen neuen Antonio haben.
No, he wanted new you.
Antonio Banderas also in diesem Film von Pedro Almodovar, wo es offenbar auch sehr viel um den Regisseur selbst geht. Haben wir da einen neuen Banderas, einen neuen Almodovar? Was ist das für ein Film?
Naja, es ist auf alle Fälle ein unheimlich schöner und ergreifender Film. Und man kann schon sagen, dass Antonio Banderas das alter Ego von Pedro Almodovar spielt, eben Regisseur, der in die Jahre gekommen ist, der jetzt eine Schaffens- und lesende Lebenskrise hat und der ja, um seine Schmerzen zu bekämpfen, mit Heroin rumexperimentiert. Und diese Rauschzustände nutzt dann Pedro Almodóvar, um so Erinnerungen in Szene zu setzen, um Figuren aus der Kindheit, Orte so schön elegant miteinander zu verbinden. Und der Film hat was von der Erinnerungsstruktur, ist so assoziativ wie eben auch Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und dann ist man auf einmal wieder in der Kindheit, in der Abgeschiedenheit von La Mancha, wo Almodóvar groß geworden ist. Dann steht aber auf einmal wieder die große Liebe von einst vor der Tür und es gibt einen Kuss zwischen diesen beiden Männern, wo die Leidenschaft von früher noch einmal drin ist. Und das Schöne bei diesem Film ist eben, dass die Vergangenheit eben immer wieder die Gegenwart in Bewegung bringt. Also, dass sich bei diesem Regisseur wieder was tut und er wieder ein Drehbuch schreibt.
Geht es vor allem um ihn als Person oder geht es zum Beispiel auch um spanische Gesellschaftsgeschichte? Also, wenn man zum Beispiel, Homosexualität, das Leben von Homosexualität nimmt, im konservativen Spanien der 70er zum Beispiel.
Naja, dieser Film ist so persönlich und privat, dass er sich eigentlich auch wieder löst von dieser Biografie. Und natürlich geht es auch um die Homosexualität, weil Almodóvar hatte eine sehr enge Verbindung zu seiner Mutter und das ist auch ganz toll. Die wird dann als junge Frau von Penélope Cruz gespielt und Erinnerungen schreiben ja auch immer die Bilder der Geschichte um. Und wenn sie dann Wäsche wäscht, dann ist sie eben eine Filmdiva, wie so aus einem Hollywood-Film schön geschminkt. Und natürlich später, wenn er dann in den 70er Jahren nach Madrid geht, zur Movida, Aufbruch, seine Homosexualität entdeckt, dann gibt es natürlich auch einen Bruch zwischen ihm und seiner Mutter, weil er nicht mehr der Sohn ist, den sie sich eigentlich gewünscht hat. Und das wird sehr persönlich verhandelt, erzählt aber natürlich dadurch auch unheimlich viel über die spanische Gesellschaft.
Leid und Herrlichkeit, also der neue Film von Pedro Almodóvar, von morgen an in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, Anke Lewicke, der braucht wirklich Zeit, richtig Zeit. Und zwar über 14, fast 15 Stunden. La Flor von Mariano Ilinias. Und wenn ich mich jetzt versuche, in einen Filmverleih hineinzuversetzen oder auch in einen Kinobetreiber, die würden vermutlich sagen, ihr seid verrückt geworden, ein 14 Stunden langer Film im Kino.
Naja, man kann ihn ja in verschiedenen Episoden gucken. Also der Film ist in Episoden aufgeteilt und jede Episode ist so ein Streifzug durch die Kinogeschichte. Mal ist es ein B-Movie mit einer Mumie, mal sind es Agentenfilme, wo Berlin, Kalter Krieg, ganz grau ist. Dann ist es wieder ein Autorenfilm und man muss sich den Film vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie ein Regisseur und seine vier Darstellerinnen spielen so ein bisschen Kino und die Filmgeschichte ist eben der Kinoschauplatz, da holen sie ihre ganzen Geschichten her, die sie aber dann auch variieren. Und ja, wenn Kinder spielen, dann vergessen sie doch gerne auch mal die Zeit.
Also ein Streifzug durch die Kinogeschichte, wo man sich eine Episode rauspicken kann. Man muss nicht alle sehen, die es sind.
Nee, aber es macht natürlich Spaß, alle zu sehen, weil es auch immer eine Erkundung ist des Genres. Es geht immer um die Methode und Mechanik des Genres, zum Beispiel beim Agentenfilm, um die Blickwechsel, wie man seine Waffe rausholt. Also man kann sich alles anschauen, man kann sich aber auch sein Lieblingsgenre rauspicken. Also zum Beispiel Musical gibt es auch mit vielen pathetischen Schlagern.
Also La Flor von Mariano Ilinias, insgesamt über 14 Stunden, das aber aufgeteilt auf mehrere Episoden in den deutschen Kinos und der neue Film von Pedro Almodóvar, Leid und Herrlichkeit. Anke Lewicke, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Das Adelsgeschlecht der Hohenzollern wird vorerst kein Wohnrecht im Schloss Cäcilienhof bekommen. Im jahrelangen Streit mit dem Land Brandenburg um Entschädigungszahlungen gibt es keine Einigung. Die Hohenzollern haben sich mit ihren unannehmbaren Forderungen selbst ins Abseits gestellt, erklärte Brandenburgs Finanzminister Görke nach entsprechenden Gesprächen. Zuvor hatte der linken Politiker dem Adelshaus eine Frist gesetzt. Der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers sollte erklären, dass er auf Entschädigungszahlungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro verzichtet und eine entsprechende Klage gegen das Land zurückzieht. Das Haus Hohenzollern fordert neben einer Entschädigung auch die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände und ein Wohnrecht im Schloss Cäcilienhof in Potsdam. 100 Tage nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner Erwartungen gedämpft, der Kirchenbau könne bald wiederhergestellt sein. Von Wiederaufbau könne derzeit noch gar keine Rede sein, sagte die Architektin, die auch die Deutsche Hilfe für die schwer beschädigte Kirche koordiniert. Noch immer bestehe die Gefahr, dass sich die durchnässten Mauern einziehen und die restlichen Gewölbe einstürzen könnten.
Der Architekt Wilners sagt, also wenn wir sehr effektiv arbeiten und die Schäden nicht zu groß sind, könnten wir den Dachstuhl in 5 Jahren wieder drauf haben. Aber was noch viel länger dauern wird, sind die Restaurierungsarbeiten. Das Chorgestühl ist durchnässt und fängt an zu schimmeln. Der ganze Innenraum ist verraucht. Die Orgel muss auseinandergenommen und gesäubert werden. Das heißt, es kommt noch ganz viel dazu. Es ist nicht damit getan, dass man einen Dachstuhl draufsetzt.
Im Juli hatte das französische Parlament ein Gesetz zum Wiederaufbau der Pariser Kathedrale in den kommenden 5 Jahren verabschiedet. Die Regierung will für den Wiederaufbau einen internationalen Architektenwettbewerb ausrufen. Sie schreibe seit ihrem 13. Lebensjahr regelmäßig Tagebuch, erklärte die Musikerin Taylor Swift. Und diese Hefte enthielten regelrechte Juwelen, zum Beispiel Original-Songtexte. Einen Teil dieser Tagebücher will die 29-Jährige nun veröffentlichen, wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilte. Sie habe für ihre Fans eine Art Retrospektive gestalten wollen, denn in ihren Tagebüchern habe sie so gut wie alles aufgeschrieben, was ihr jemals passiert sei. Mit mehr als 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört Taylor Swift zu den Stars der Branche.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir gehen nach München zum Bayerischen Staatsschauspiel. 8 Jahre war er Intendant, Martin Kuge. Nächste Station ist ja das Burgtheater in Wien. Und er schaut zurück auf die Anfänge, heute an diesem Tag, wo er auch seinen Abschied gefeiert hat.
Die ersten paar Jahre waren schon recht zäh. Und das sage ich sehr liebevoll. Die Sturheit des bayerischen Publikums habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, die werden gleich ein bisschen euphorischer sein. Wir haben am Anfang ja so einen sehr ambitionierten Spielplan gehabt. Ich war total davon überzeugt, dass das alles wunderbar funktionieren wird, weil ich fand das tolle Stücke, ich fand das tolle Autoren. Und plötzlich habe ich gemerkt, hoppla, da kommen aber irgendwie nur noch halb so viele Leute, weil in so einem großen Laden wie dem Residenztheater, man muss es zugeben, natürlich die großen Klassiker einfach verlangt werden. Da haben wir uns ein bisschen mehr dann in die Richtung bewegt.
Und darüber wollen wir auch noch reden, wie er das Residenztheater, überhaupt das Staatsschauspiel geprägt hat mit seiner Intendanz, auch die Konzentration vielleicht auf große Klassiker. Aber heute wurde erstmal gefeiert, der Abschied in München. Christoph Leibold war für uns dabei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wenn man Abschied feiert, das ist ja auch immerhin, könnte auch eine Kunst sein, ne? Wie macht das Martin Kuge, in welcher Form?
Ach, ein wunderbares Sommerfest. Heute Hitzerekorde auch in München, sehr warm, super lauer Abend, Getränkebuden gut frequentiert. Am Marstallplatz, also hinterm Residenztheater und vor dem Marstalltheater einer Nebenspielstätte, war so ein großer LKW, der halb offen war, so als Bühne, ein großer Kristalllüster drüber. Es gab Darbietungen, zum Beispiel Musik, wir haben mal eine kleine Kostprobe, eine Formation namens Hochzeitskapelle. Das ist eine Münchner All-Star-Band, da spielen unter anderem die Brüder Micha und Markus Acher mit, die haben auch mal im Theater mitgewirkt. Man kennt sie bundesweit von der Band The No Twist Independent Band. Es gab Reden von Martin Kuge kurz, es wurden Kostüme, Requisiten versteigert und Luftballons in den Himmel aufsteigen lassen. Auf einem stand ein großes Servus, was ja ein Abschieds- und ein Willkommensgruß ist, der in München und in Wien gleichermaßen gebräuchlich ist.
Da haben wir schon mal einen kleinen Brückenbau nach Wien, wo er ja hingeht zum Burgtheater. Also die Stimmung war heute Abend offenbar gut, kaum Konflikte, kaum Debatten, die auch sich um Martin Kuge so drehen. Ich meine, man hat ja letztens zum Beispiel in einem Interview gehört, dass er ordentlich ausgeteilt hat, zum Beispiel gegen seinen Kollegen Matthias Lilienthal bei den Kammerspielen, wo da die Rede war von Dilettantismus und Selbstüberschätzung. Da hat er nochmal ordentlich zugelangt, ne, am Ende.
Ja, Kuge ist nicht immer der große Diplomat. Auch manchmal seine Stärke, dass er kein Blatt vorm Mund nimmt, wird vielleicht auch in Wien ihm ganz gut tun, weil da wird es Gegenwind vielleicht geben. Aber jetzt hier auch in München, es war vielleicht ein bisschen eigenartig dieses Nachtreten, weil er hat zum Beispiel letztes Jahr Matthias Lilienthal, als da eine große Demo gegen rechts war und die Kammerspiele sich positioniert haben, ihn in Schutz genommen, sich solidarisiert. Ich glaube, vielleicht liegt es ein bisschen damit zu tun, dass Kuge hier in München am Schluss eigentlich recht erfolgreich war beim Publikum, die Auslastungszahlen stimmen, aber man hat so das Gefühl, bei allen Problemen, die Matthias Lilienthal an den Kammerspielen immer noch hat mit dem Publikum, dass es überregional immer noch das deutlich aufregender wahrgenommene Haus ist. Hat auch mehr Einladungen zum Theatertreffen gehabt. Vielleicht ist das so ein Stachel, der sitzt bei Martin Kuge, dass er da nochmal doch so eine kleine Breitseite gegen Lilienthal fahren muss.
Und diese Debatte um, sag ich mal, Klassiker, wie auch immer man das genau bezeichnen will, und experimentelleres Theater, etwas mehr sozusagen auch schrägere Dinge, die vielleicht die klassischen Theaterformen hinter sich lassen. Eben die Debatte, die an den Kammerspielen ja auch geführt wurde, Matthias Lilienthal. Das hat ja auch Martin Kuge vorhin in seiner seiner Aussage so ein bisschen aufgegriffen, ne? Dass er offenbar erst einmal ein bisschen experimenteller gestartet ist in München und dann merkte, wir brauchen doch die großen Klassiker. Also was hat er in diesen 8 Jahren Staatsschauspiel erreicht?
Ja, in gewisser Weise hat ihm die Ankunft von Lilienthal eigentlich sehr genutzt, weil eben genau der diese experimentellen Formen, die er am Anfang Cujet auch sozusagen im Portfolio hatte. Ich erinnere mich an eine Inszenierung von Pippo Del Bono, einem Italiener, die so mit einem Ensemble erarbeitet war und gar nicht gut ankam. Wie Lilienthal dann kam, hat er plötzlich gesagt, hey, eigentlich wir sind das große Haus mit großem Ensemble, wir müssen die großen Stoffe machen. Und dann gab es auf einmal so eine Trennschärfe zu den Kammerspielen. Und es gab auch Leute, die bei den Kammerspielen sich durchaus noch bei den Vorgängerintendanten Simons, Baumbauer gut aufgehoben fanden, plötzlich sozusagen übergewechselt sind zu Cujet. Also eigentlich hat ihm das sehr geholfen und da hat auch seine Linie gefunden. Vielleicht manchmal auch ein bisschen konservativer, gediegener, andererseits auch oft sehr sauber gearbeitet. Gerade in der vorletzten Saison hat er selber nochmal, er ging mit gutem Beispiel voran, er hat den Faust gemacht und in der vorletzten Saison eben Don Carlos von Schiller, was eine sehr konzentrierte, kühle Machtstudie war. Das war dann schon auch sehr gekonnt, aber natürlich auch dann hingearbeitet auf die angestammte Klientel, die im Resi vielleicht tatsächlich im Residenztheater diese klassischen Stoffe erwartet hat. Er hat sich als das bewusst, als das, wenn man so will, mit allen Vor- und Nachteilen konservativere Haus positioniert und damit auch dann Profil gewonnen, das am Anfang ein bisschen gefehlt hat.
Ein kurzer Blick voraus nach Wien, ans Burgtheater. Sie haben schon gesagt, Servus sagt man in München und Servus sagt man auch in Wien. Wenn man sich begrüßt oder wenn man sich verabschiedet, da geht es also weiter als Intendant immerhin des Burgtheaters. Wird er da einfach die Erfahrungen, die er in München machen konnte, in Wien nutzen können?
Ja, er hat zu mir im Abschiedsinterview gesagt, München waren auch 8 Lernjahre Intendant sein. Er war ja vorher Regisseur und kurz Schauspieldirektor in Salzburg, aber das muss man erst mal lernen, da lernt man einiges. Man lernt auch, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die nicht allen gefallen. Da hat er viel Erfahrung mitgenommen. Und das Burgtheater ist natürlich auch ein großes Haus und ich glaube, diese Linie wird er da fortsetzen, große Stoffe mit großem Ensemble zu machen. Einen, den er hier groß gemacht hat, mit groß zum Durchbruch verholfen hat, Ulrich Rasche mit der Räuberinszenierung auch zum Theatertreffen eingeladen. Der wird starten für Cujet mit den Backchen. Es gab Diskussionen hier auch manchmal um Cujet, um seinen Führungsstil, ob er nicht ein bisschen autoritär ist. Das schwappte schon so rüber nach Wien, die dann gesagt haben, ja, mit Hartmann hatten wir schon einen sehr autoritären, was vielleicht so ein Signal auch an Cujet war. Ich glaube, da ist er sensibilisiert, aber jetzt sind die Debatten in Wien fast andere. Es ist so eine Zeit zwischen dem Abgang der ÖVP-FPÖ-Koalition. Es gibt eine Neuwahl kurz nach dem Start von Cujet. Vielleicht wieder eine Wiederauflage dieser Koalition mit den Rechtspopulisten von der FPÖ. Da rechnet er, sagt er selber, durchaus mit scharfem Gegenwind, weil er zum Beispiel gleich gesagt hat, Burgtheater ist für mich kein Nationaltheater. Wenn, dann ist das ein europäisches Theater. Also da wird seine klare Kante und seine Art, sich auch kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, durchaus gefragt sein.
Das ist ja auch ein sehr politischer Job, der Intendant des Burgtheaters in Wien. Jemand, der da durchaus auch politisch mitzureden hat, nicht nur in der Wiener Gesellschaft. Martin Cujet also dann startet im September am Burgtheater. Heute Abend hat er erstmal Abschied genommen am Residenztheater in München. Christoph Leibold hat nochmal zurückgeschaut, auch auf diesen Abend. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja. Und wir bleiben noch in München und kommen zu einer Debatte, die seit einigen Wochen schon geführt wird und jetzt im Moment sich zuspitzt. Es geht um eine architektonische Grundfrage für die Stadt. Inwieweit passen tatsächlich über 150 Meter hohe Türme in die Stadt nach München? 2 Türme neben der alten Paketposthalle, die den Münchner Westen überragen sollen und ein ganzes neues Viertel prägen sollen. Das Ganze geplant vom renommierten Architekturbüro Herzog de Meuron. Und das trotzdem sich die Münchner eigentlich vor einigen Jahren schon in einem Bürgerentscheid dagegen entschieden haben, dass es Häuser über 100 Meter geben soll. Jetzt könnten sie also entstehen. Heute Abend gab es da eine erste Informationsveranstaltung dazu und wir haben uns umgehört.
Toll! Endlich raus aus diesem Scheiß-Provinzianismus.
Total überzogen. Gewinnmaximierung, nichts weiter steckt dahinter.
Endlich mal was Interessantes und wie sich die Hochhäuser zu der Paketposthalle hinneigen. Es ist sensationell. Ich hoffe, dass kein Widerstand kommt.
Ich finde es eine Katastrophe, was da geplant ist. 2 Türme mit 150 Metern. Und wenn ich die Posthalle, wo wir ja stolz sind drauf und die, wo unter Denkmalschutz steht, aufwerten will, dann kann ich die nicht mit zwei Türmen aufwerten. Dann muss ich das Niedrige hochstellen und was Niedriges drum herum bauen. Das ist meine Meinung. Ich finde es eine Katastrophe, ehrlich. Und wenn sich da eine Bürgerinitiative gründet dagegen, bin ich mit dabei, vorne.
Also vielleicht muss man sich mal dran gewöhnen, dass es hier eine Millionenstadt ist.
Seit wann ist, dass man in München wieder mal einen Punkt hat, wo man was sieht, gell? Und genau daher passt es.
Wir müssen uns in München leider daran gewöhnen, dass in die Höhe gebaut werden muss, ob wir es wollen oder nicht.
Ich war damals dagegen, wo der Bürgerentscheid war, also nicht höher wie die Frauentürme. Was soll das für ein Unsinn? Ne? Unser Grund ist nicht vermehrbar. Wir müssen in die Höhe bauen oder, krass ausgedrückt, keine mehr einreisen lassen.
Man muss das Gesamtding natürlich sehen. Und ich befürchte halt wieder diese ganzen Bürobauten. Und das regt mich auf. Weil wir haben so viel Büroleerstand und so eine hohe Wohnungsnot und dann wird immer wieder der gleiche Mist gebaut.
Naja, die 150 Meter ergeben sich aus der Hallenbreite. Nicht? Das ist einfach die Halle in der Breite einfach mal nach oben aufgestellt. Ja, es ist ein ganz interessanter Gedanke und ich meine, es gibt eine Diskussion in diese Richtung. Ob es dabei bleiben wird, das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber prinzipiell finde ich es nicht schlecht.
Also sehr unterschiedliche Stimmen heute Abend in München nach einer Informationsveranstaltung über die Planungen für zwei über 150 Meter hohe Türme, entworfen von Herzog de Meuron, das im Westen der Stadt in München, die also die alte Paketposthalle ergänzen sollen. Ein denkmalgeschützter Bau, ein riesiger Bau, ein Meisterwerk der Industriearchitektur, der jetzt also mit zwei Hochhäusern, ergänzt oder vielleicht auch heftigst überwölbt werden soll. Nikolaus Bernau ist bei uns Architekturkritiker. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie genau sollen diese Türme eigentlich aussehen?
Ja, so leicht sphärisch eingebogen, möchte man sagen. Also sind an sich schon Rechtecke, aber dann ist die eine Seite eben hin zu dieser Paketposthalle so ein bisschen angeschrägt und geht dann so im leichten Schwung nach oben. Und zwar bei beiden Türmen, die stehen im rechten Winkel jeweils zu der Paketposthalle, sind in den Zeichnungen von Herzog und de Meuron, und man muss dazu sagen, Herzog und de Meuron hat wahrscheinlich mit die besten Architekturillustratoren, die es in Deutschland, in Europa überhaupt derzeit gibt.
Also theoretisch sieht es schon mal ganz gut aus, oder?
Sieht in der Theorie einfach hinreißend aus, kann man überhaupt gar nicht anders sagen. Es ist einfach super gut gezeichnet und darin sieht das ganz sphärisch und leicht und schwebt geradezu die 150 Meter entfernt, also 155 übrigens, sind nochmal zwei Geschosse mehr, das darf man nicht ganz vergessen. Die 155 Meter, die schweben geradezu in den schönen hellblauen bayerischen Himmel. Das Problem ist natürlich nur, dass solch eine Architektur, wenn sie dann dort steht, niemals schwebt. Glas ist nicht durchsichtig. Das schwebt nicht, sondern das ist Materie. Das spiegelt, das reflektiert. Das ist eine Masse, die da ist. Das heißt, dort hat man einfach mal zwei richtig große, 155 Meter hohe Klötze.
Man könnte jetzt sagen, dass es durchaus Bedarf dafür gibt in einer Stadt, die einen so überhitzten Immobilienmarkt hat, mit vielen Menschen, die nach Wohnungen suchen. Auch Büros sind Mangelware. Also München braucht ja Raum und müsste eigentlich nach oben wachsen. Dann könnten doch über 150 Meter hohe Türme genau die richtige Lösung sein, oder?
Ja, das ist zumindest heftig umstritten. Also die eine Hörerin sagte das ja gerade schon vollkommen richtig. Also in München ist der Gewerbemarkt durchaus relativ entspannt. Das, was das ganz große Problem in München ist, ist der Wohnungsmarkt. Für den Wohnungsmarkt sind solche Türme vollkommen unsinnig.
Das wollen ja, man muss erklären, also es gibt, die genaue Nutzung ist noch nicht bekannt, aber es ist auch die Rede von Wohnungen.
Und
also
Gewerbe
und aber eben auch Wohnungen, ein Mindestanteil an Wohnungen.
Also die Überlegung ist wohl die, dass die Erdgeschosszonen, das ist eigentlich das Spannende bei diesem Entwurf, dass die Erdgeschosszonen geöffnet werden für Gewerbeangelegenheiten, dann darüber kommt Büros und dann kommen dann irgendwo oben die Wohnungen. Wie viele wird sich da nämlich letztlich über den Markt entscheiden? Die große Halle, die wirklich ein grandioses Stück Architektur der Nachkriegszeit ist. Das ist eine der phänomenalsten Bauten der 60er Jahre. Diese Halle soll vollkommen ausgeweidet werden und im Grunde genommen so eine Art großes Freidach, unter dem dann so etwa 5000 Leute sich versammeln können. Und das Problem ist bei der ganzen Angelegenheit, wenn man diese Wohnungen jetzt darüber ansiedelt, werden das auf jeden Fall Luxuswohnungen sein. Das ist überhaupt kein Beitrag zum Massenwohnungsbau. Das Interessante ist, dass direkt...
Warum ist das so? Warum müssen das Luxuswohnungen sein aus Ihrer Sicht?
Weil die Erschließungskosten relativ hoch sind. Man muss die ganzen Fahrstühle, Nottreppenhäuser etc. in die Höhe stemmen. Dieser Grund ist einfach sehr teuer zu bebauen dort. Also nicht nur dort, sondern es ist überhaupt wenig Grund.
Aber durch die Vermietung teurer Büros oder wenn man jemanden da ein Hotel betreiben lässt oder auch sonstige kommerzielle Verwendungen könnten doch so eine Art Mischfinanzierung garantieren.
In der Theorie schon, aber daran hat der Investor bestimmt überhaupt gar kein Interesse. Mhm. Also die Firma Büschel möchte ja Geld verdienen mit der ganzen Angelegenheit. Die macht das ja nicht deswegen, weil sie sozialpolitisch tätig ist.
Das ist der Bauunternehmer, der da investiert.
Das ist der Bauunternehmer, der dort investiert und der eben nicht nur diese Türme baut, sondern daneben sollen auch 6- bis 7-geschossige Gebäude entstehen und zwar insgesamt 5 bis 6 große Blocks, die das Ganze dann einbinden in die ja insgesamt relativ niedrige Bebauung des Münchner Westens. Also der ist insgesamt nur so zwischen 5 und 6 Geschossen überhaupt bebaut und dann kommen da jetzt diese beiden riesigen Türme. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Masse.
Würden Sie sich damit anfreunden, wenn diese Türme deutlich niedriger wären, wenn es 80 Meter wären, 70 Meter?
Es ist zumindest auffällig, dass, sagen wir mal, die Städte, die intensiv mit Hochhäusern arbeiten, um ihre Wohnungsnot zu klären, das heißt, die ökonomisch bauen und nicht auf einen Luxusmarkt hin, dass die ihre Hochhäuser maximal im Bereich von 60 Metern bauen. Das ist zum Beispiel in allen chinesischen Städten der Fall. Da ist immer so, 60 Meter ist so eine Schallgrenze, sehr viel höher baut man nicht. Bis dahin scheint sich die Erschließungskosten, also mit Fahrstühlen, mit Treppenhäusern, die Kosten für die ganze technische Infrastruktur mit dem Platzangebot, das man gewinnen kann, dadurch, dass man die Wohnungen übereinander stapelt, in irgendeiner Form zu rechnen. Sobald es höher wird, dreht es sich eben wirklich um ein Luxussegment. Und das ist ja bei diesem Fall ganz klar der Fall. Also ich meine, es wird weit mehr als doppelt so hoch werden. Ja. Die zweite Frage ist, die man wirklich stellen muss, und ich halte die für sehr, sehr wichtig, und ich halte übrigens auch deswegen die Volksabstimmung von 2004 für sehr, sehr relevant. Das kann man schon auf der Zeichnung von
Da wurde Hase gekappt bei 100 Metern, nichts höher als 100 Meter.
100 Meter war sozusagen die Linie, das war so eine Art fiktive Linie der Frauenkirche. Rundrum sollte nichts höher werden. Das gibt es übrigens traditionell in ganz vielen Städten. Also London hatte sowas mal mit dem Tower, Berlin hatte das mal mit dem Berliner Schloss. In München hat man sich jetzt für die Frauenkirche entschlossen, kein Hochhaus höher als diese 100 Meter. Das hat München unter anderem erspart, dass dieses Zickelzackel entsteht, was in Berlin so auffällig ist. Ja, dass man so überall mal ein Türmchen in der Gegend rumsteht hat. Und das Zweite ist, München ist eben, das kann man sogar auf dieser Zeichnung von Herzog und de Meuron sehr gut sehen, ist eine doch sehr flächige Stadt. Ist eine Stadt mit sehr langen Perspektiven, großen Aussichten. Das ist natürlich phänomenal. Wenn ich eine Wohnung habe in einem solchen 155 Meter Turm, dann habe ich diese Aussicht wunderbar vor mir. Das Problem ist, die gesamte restliche Stadt muss diese 155 Meter Türme sehen. Das wird nämlich der Fall sein, weil diese Türme, die Stadt ist relativ niedrig. Die Landschaft rund um die Isar ist eine große Fläche. Das heißt, diese Türme kann man von ungeheuer weit sehen. Ich glaube, dieses Projekt wird noch sehr, sehr heftig debattiert werden. Nicht zuletzt deswegen, weil die Sichtachsen zum Schloss Nymphenburg garantiert tangiert sind. Und das war ein großes Argument vor 20 Jahren, warum man damals alle Türme abgelehnt hat.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Berner, also sehr skeptisch angesichts dieser Pläne von Herzog de Meuron, zwei über 150 Meter hohe Türme in München zu errichten. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn Kunst wirklich wehtut, wenn Künstlerinnen und Künstler richtig was riskieren, nicht eingebettet sind in den reichen Kunstmarkt, sondern sich anlegen mit staatlichen Stellen, dann beschäftigt uns das in diesen Tagen ganz besonders. Wir besuchen Künstler, Künstlerinnen, deren Arbeit kontrovers und breit diskutiert wird. Heute die vietnamesische Musikerin Mai Khoi.
Mai Khoi singt von Schreien in den Straßen, von Uniformierten, die Menschen verhaften, von Blut, das fließt. Sie singt über die Menschen, die anderen so etwas antun, und die Busse fahren daran vorbei, an den Schreien und den Schlägen. Busfahrt heißt das Lied, das die vietnamesische Sängerin Mai Khoi im Herbst 2018 in New York präsentierte. Zu Hause in ihrer Heimat wäre das nicht möglich, denn die zierliche Frau mit den langen schwarz-grauen Haaren gilt in Vietnam als Staatsfeind. Sie selbst bezeichnet sich als Regimekritikerin.
I criticize the corruption, the lacking of free speech.
Ich kritisiere die Korruption, dass man seine Meinung nicht frei äußern kann, die manipulierten Wahlen, die Nichtachtung der Menschenrechte. Ich kritisiere das ganze System der Zensur. Damit kann sich Kunst und Musik nicht frei entfalten.
There is no space for art. and music to develop.
Für ihr Engagement bezahlt Mai Khoi einen hohen Preis. Für jedes Album, das sie veröffentlichen will, für jedes Konzert, selbst in ihrem eigenen Haus, braucht sie eine Erlaubnis von den vietnamesischen Behörden. Die Liste der Repressalien ist lang.
I have been evicted from my house.
Mein Vermieter zwang mich, mein Haus zu räumen, auf Druck der Behörden. Meine Konzerte wurden verboten. Ich wurde am Flughafen verhaftet und verhört. Ich wurde unter Beobachtung gestellt. Sie haben versucht, mich von den Medien, von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Sie haben mich davon abgehalten, Geld zu verdienen.
Ihre Songs kann man bei YouTube oder auf ihrer eigenen Internetseite hören. Öffentlich auftreten kann sie im Ausland, wie zum Beispiel auf dem Oslo Freedom Forum im vergangenen Jahr. Doch die Sängerin kämpft nicht nur mit ihrer Musik. 2016 hat sich Mai Khoi selbst zur Wahl zur Nationalversammlung aufgestellt. Eine unabhängige Kandidatin löste eine Debatte aus, auch wenn Mai Khoi es letztendlich nicht ins Parlament in Hanoi geschafft hat. Dass sie einmal eine Dissidentin in Vietnam sein könnte, hatte sich zu Beginn ihrer Karriere nicht abgezeichnet, im Gegenteil. Ihr Vater, ein Musiklehrer, gab ihr Gitarrenunterricht, da war sie 8 Jahre alt. Später ging sie auf das Konservatorium in Ho Chi Minh Stadt. Doch das Studium dort brach sie ab, tingelte durch Bars und Clubs, bis sie 2010 den größten Musikpreis des Landes gewann.
Hey, I'm a girl from Vietnam. I write a song about Vietnam. I wanna sing about Vietnam. With my
Mai Khoi war stolz auf das Lied und den Preis. So stolz, dass sie sich auf einer Seite die Haare so abrasierte, dass nur noch die Initialen des Preises erkennbar waren. Dafür wurde die Sängerin heftig kritisiert, zu westlich das Ansinnen. Das war sicherlich ein erster Schritt hin zu einer unbequemen Künstlerin. Zu einer Aktivistin wurde Mai Khoi aber erst durch Treffen mit vietnamesischen Künstlern, die in ihrem Land für ihre offenen und klaren Worte ebenfalls geächtet wurden. Die 36-jährige Künstlerin hat es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
I am making an experimental musical theater at the moment.
Im Moment arbeite ich an einem experimentellen Musiktheaterstück, der Mai Khoi Liederzyklus. Da werde ich die Geschichte meines Lebens erzählen, über meine Wandlung von einer Popsängerin zu einer Künstlerin und Aktivistin. Ich nutze dazu Musik, Performance und auch Videokunst.
Sie fühle sich großartig, sagte Mai Khoi zum Abschluss. Das Einzige, was sie wirklich bereue, sei, dass sie nicht schon viel früher eine Regimekritikerin geworden ist.
Andrea Gottke über die vietnamesische Musikerin Mai Khoi.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mode kann manchmal sehr teuer sein, aber in diesem Fall ist sie das in einer exorbitanten Weise. Sneakers für $437.500. Die wurden gestern versteigert bei Sotheby's in New York. Es sind sehr seltene Sneakers. 19 Exemplare davon gibt es angeblich nur auf der Welt und nur ein Paar ist angeblich komplett ungetragen. Nämlich Nike Sneakers Moon Shoe, ein sehr, sehr seltener Turnschuh, der ja eben gestern durchaus einen Liebhaber gefunden hat für das viele Geld. Und wir wollen reden über diese Art von ikonischen Objekten aus der Konsumgesellschaft mit Gerd Müller-Tomkins, Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts in Köln. Schönen guten Abend. Guten
Abend.
Verstehen Sie, wie man so viel Geld für Sneaker ausgeben kann?
Ich denke, dass Mode nicht nur heute, auch zu anderen Zeiten schon Kult war. Der Sneaker, der sogenannte Schleicher, ist zum Inbegriff eines Lebensgefühls geworden. Wenn man sieht, dass es kaum einen anderen Schuh mehr gibt, der unsere Straßen beschreitet, da geht es mit Sicherheit um diese legere Sportlichkeit, Gesundheit, Fitness, also alles das, was dem modernen Menschen anheim ist. Ich denke, es geht um Marken, Und es geht auch um Märkte, es geht um Kult und Kultobjekte. Und wenn wir da in die Kunst drüber schauen, dann werden ja auch dafür Bilder immense Preise bezahlt. Ich habe mich erinnert an ein Gemälde von Gerhard Richter, was neulich in London für 40 Millionen verkauft worden ist. Ist das ein Bild wert? Wer mag das zu beurteilen?
Naja, zumindest ist das von einem Künstler hergestellt worden. Diese Sneaker wurden ja von Nike hergestellt, als zumindest erst einmal als Sneaker. Ob die tatsächlich hätten benutzt werden sollen, ist die andere Frage. Aber es waren erst einmal nur ganz simple Schuhe im Jahr 1972, haben vielleicht eine interessante Geschichte, dass die Sohle so ein bisschen aussieht, als ob sie aus einem Waffeleisen geholt worden sei.
Aber schauen Sie mal,
aber ansonsten sind es Sneaker.
Ist auch angewandte Kunst. Einen solchen Schuh zu entwerfen, der dann eine solche Erfolgsgeschichte, da geht es jetzt nicht nur um die Marke, sondern da geht es um den Sneaker an sich, in einer weltweiten Verbreitung hat, da kann man schon drüber streiten, ob das nicht ein künstlerischer Vorgang aus dem Kommerziellen kommt gewesen ist, denke ich mir.
Aber das in einer Massenindustrie. Ich meine, die Bekleidungsindustrie, Textilindustrie, Sneakerindustrie, wenn man so will, das ist ja wirklich eine Massenindustrie und jetzt wird da so ein Unikat rausgeholt.
Naja, aber da sagen Sie es ja. Es geht eben um einen ganz bestimmten Schuh, um einen Schuh, der Geschichte hat, um einen Schuh, der vielleicht eben Tradition, auch die Tradition einer Marke widerspiegelt. Und diese Marke, über die wir hier sprechen, ist ja wirklich eine Ausnahmemarke. Und derjenige, der diesen Schuh gemacht hat, ist Mitbegründer dieser Marke gewesen. Also da gibt es schon mehr Hintergründe. Und diese Hintergründe, die lernt man auch in anderen Kontexten kennen, wenn es dann um Christian Dior, um Yves Saint Laurent, um Lagerfeld vielleicht demnächst oder eine Hermes-Tasche geht namens Birkin, die vor kurzem auch für 100.000 Euro versteigert worden ist. Aus dem Grunde, weil sie aus Alligatorenleder war und das jetzt irgendwie völlig unmöglich in Zeiten der Nachhaltigkeit ist, eine solche Tasche überhaupt noch herzustellen.
Nimmt das eigentlich zu, dass Mode zum Spekulationsobjekt wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was wirklich interessant ist zwischen uns oder überhaupt zu diskutieren, ist, dass diese Seltenheit, dass von etwas oder etwas, ein Gegenstand, ein Objekt, was zur Exklusivität erhoben wird, ob es exklusiv ist, da streiten wir uns ja oder diskutieren wir beide ja auch gerade darüber, dass die Einmaligkeit, die Exklusivität von etwas natürlich zum Spekulieren fast geschaffen scheint.
Aber ein Konsumobjekt wohlgemerkt, ne? Also ich meine, wir reden ja von Konsumobjekten, von Nutzobjekten, von Alltagsobjekten.
Macht ja nichts. Es ist ja, ich glaube, es geht eigentlich darum, in welchen Kontext man dieses Konsumobjekt erhebt. Also ich glaube, es geht um die Kontextverschiebung auch und gerade in einer Zeit, in der der Konsum vielleicht sogar in Frage gestellt wird, die Art und Weise, wie wir konsumieren, in Frage gestellt wird. Und dann sind Reliquien aus einer Entstehungsgeschichte dieses konsumistischen Wollens vielleicht Kunstobjekt oder offensichtlicherweise ein Kunst- und Kultobjekt, was dann auch solche Preise erzielt.
In diesem Fall 437.500 Dollar, um genau zu sein, für fast 50 Jahre alte Nike-Sneaker, die in New York also ersteigert worden sind. Die letzten ungetragenen ihrer Art, heißt es zumindest, Moonshoes. Gerd Müller-Tompkins ist der Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
War das Stauffenberg-Attentat auf Hitler nur ein Militärputsch? Thomas Karlauf, Autor einer Stauffenberg-Biografie, hat das in seiner von der FAZ abgedruckten Rede in der Frankfurter Paulskirche zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats suggeriert. Es habe sich gerade nicht um einen Aufstand des Gewissens gehandelt. Die Verschwörer hätten also nicht aus moralischen, sondern aus politischen Motiven gehandelt, nämlich um Deutschland vor der totalen Zerstörung zu bewahren. Diese Argumentation widerspreche den historischen Quellen, behauptet nun der israelische Militärhistoriker Danny Orbach in der Zeit. Im Sommer 1942 nannte Stauffenberg die Behandlung der Juden als einen Grund, sich dem Krieg und dem Regime zu widersetzen. Selbst als den Verschwörern klar gewesen sei, dass die Alliierten Deutschland so oder so keine Zugeständnisse machen würden, hätten sie das Attentat geplant. Der Militärhistoriker zitiert Generalmajor Henning von Treskow, einen engen Verbündeten Stauffenbergs, so: Das Attentat muss erfolgen, kut kut kut. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden, denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig. Also doch weniger politisches Kalkül als moralisches Verantwortungsbewusstsein. Moralische Fragen wirft Adolf Muschk in einer Rede auf, die nun die Neue Zürcher Zeitung abdruckt. Da ist sie nun, die smarte Apparatur, die mich nur ganz von ferne an eine gestylte Guillotine erinnert, sagt der Schweizer Schriftsteller und outet sich als Krebspatient, der mit einem neuen Linearbeschleuniger behandelt wird, einem Gerät, das Bildgebung mit Strahlentherapie verbindet. Image statt Imagination oder Bildgebung statt Einbildung, da stutze, stocke, bocke ich schon. Bilder sind vieldeutiger, als sie daherkommen. Es folgt ein kritischer Essay zum Umgang der modernen Gesellschaft mit Bildern. Wie heute die Mehrzahl unserer Zeitgenossen ihre Gegenwartsgestalt an das Smartphone, das Spiegelchen in der Hand, abgetreten hat, so hat sich auch optisch die Beweislast umgekehrt, die bei Descartes noch hieß »Cogito ergo sum«. Heute heißt es, es gibt ein Bild von mir, also bin ich, bemerkt Muschk und wundert sich über die Umkehrung von Realität und Bild. Er berichtet von einem Besuch des Museums Camera Obscura in Edinburgh. Da wird das reale Bild der Stadt durch einen mit Spiegeln bestückten Schacht in eine vollständig dunkle Kammer hinuntergeleitet, zu der das Publikum jede halbe Stunde für ein paar Münzen Eintritt erhält. Wozu? Um sich andächtig um ein großes Metallbecken zu sammeln, in dem die Stadt als Bild erscheint, kreisrund, zum farbigen Stich konzentriert, in dessen Mitte sich der Himmel Edinburghs ausbreitet. Das alles könnten die Menschen draußen viel übersichtlicher und kostenlos erleben. Muschk ist sich zwar sicher, dass die neue Maschine, die Bildgebung mit Strahlentherapie kombiniert, dazu führt, dass man in der Medizin besser sieht und operiert. Die Frage ist, ob sie dann auch besser sieht, was sie nicht ändern kann und wie sie dieses Defizit behandelt, gibt Muschk zu bedenken und warnt. Wer verbesserte Apparate als Lösung betrachtet, wird auch den Menschen nach ihrem Vorbild modellieren. Nach all diesen moralischen Überlegungen zum Schluss noch etwas Leichtes, eine Prise Nonsens. Taz-Mitarbeiter Jürn Kruse hat seine beiden Töchter während des Schwedenurlaubs interviewt. Frage aus der Wirtschaft: Wie findet ihr Volvo? Eine Tochter antwortet: Gut. Nachfrage des Vaters: Weißt du überhaupt, was das ist? Nein.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit: Die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.